Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt: Europa. Ich bin glühender Europäer und umso trauriger macht es mich, dass sich die Europäische Union in keinem guten Zustand befindet. Eine Krise jagt die nächste, längst hat die Europäische Union ein Institutionen-Legitimitäts- und auch Glaubwürdigkeitsproblem. Grund genug also, eine Episode der Zeitenwende diesem großen Herzensthema zu widmen, der Zukunft der Europäischen Union. Ich bin 37 Jahre alt. Bis vor kurzem konnte ich mich nur dunkel an eine Zeit erinnern, in der es an europäischen Binnengrenzen echte Grenzkontrollen gab. Europa, das war für mich immer ein Raum freier Mobilität, ein Binnenmarkt, eine Region unterschiedlicher Kulturen, aber mit gemeinsamen Werten und geteilter Geschichte. Spätestens die Covid-19-Pandemie hat uns gelehrt, dass das mit der Gemeinsamkeit so eine Sache ist. Wer heute durch Europa fährt, erlebt das Übel von Grenzkontrollen erneut. Eigentlich ist die Europäische Union eine historische Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Alles begann nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl oder der Montanunion. Die Gründungsstaaten Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande stellten ihre Montanindustrie unter gemeinsame Kontrolle und schafften Zölle ab.
Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.
Am Anfang der Europäischen Union stand also die wirtschaftliche Zusammenarbeit in einer einzigen Industrie. Die Montanunion ging auf den Plan des französischen Außenministers Robert Schuman zurück. Er wollte Friedensstiftung durch ökonomisches Zusammenrücken erreichen. Ein erfolgreicher Plan. Bei einem Sektor blieb es nicht. Am 25. März 1957 wurde mit den römischen Verträgen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet. Ziel: eine europäische Integration und eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wurde 1992 mit dem Vertrag von Maastricht die Europäische Gemeinschaft und 2009 schließlich die Europäische Union. Im Laufe der Jahrzehnte traten immer mehr Länder bei. Aus 6 Nationen der Montanunion wurden 28 Mitglieder der EU. Heute sind es 27. Minus 1, minus Großbritannien. Die EU ist der erfolgreichste Staatenbund aller Zeiten. Die Europäische Union und ihre Vorgängerorganisationen beendeten Jahrhunderte der Kriege und Zwietracht zwischen europäischen Nationen. Und doch war es nie einfach. Die Idee einer europäischen Verfassung scheiterte an Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden. Stattdessen schlossen die europäischen Staats- und Regierungschefs im Dezember 2007 den Vertrag von Lissabon ab. Er regelt, wie das heutige Europa funktioniert. Er führte zum Beispiel das Amt des Präsidenten des Europäischen Rates ein, das aktuell von Charles Michel bekleidet wird. Der Europäische Rat ist die eigentliche Machtinstanz Europas. In ihm sitzen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten. Gegenüber der EU-Kommission bildet er eine Art Überexekutive. Oder anders ausgedrückt, in nächtlichen Marathonsitzungen werden hier die großen und wegweisenden Entscheidungen gefällt. Hier treffen sich Angela Merkel, Emmanuel Macron, Viktor Orban, Sebastian Kurz und die anderen, um ihre Konflikte zu lösen. Und derer gab es in den letzten Jahren mehr als genug. Es begann 2010 mit der europäischen Schulden- und Währungskrise. In ihrem Verlauf hätte Griechenland um ein Haar den Euroraum verlassen müssen. Ohne Interventionen der Europäischen Union und der Europäischen Zentralbank wären die südeuropäischen Länder nicht in der Lage gewesen, sich selbst auf dem Kapitalmarkt zu refinanzieren.
Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Dieses whatever it takes des damaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi machte Finanzgeschichte. Seitdem druckt die EZB faktisch Geld, so viel sie will. Nullzinsen belasten Sparvermögen. Die Preise von Aktien und Immobilien erreichten nie gesehene Höhen. Aber so mancher europäische Staat ging eben nicht bankrott.
Stehe zu dem Satz, scheitert der Euro, scheitert Europa.
Scheitert der Euro, scheitert Europa. Europa scheitert, wenn der Euro scheitert. Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Und das darf nicht passieren.
Es ist eines von Angela Merkels Mantras. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Und das ist ein diskussionswürdiges Mantra. Denn der Euroraum ist geldpolitisch nur schwer managbar. Zu unterschiedlich sind die Volkswirtschaften, zu unterschiedlich die wirtschaftspolitischen Kurse der einzelnen Regierungen. In den letzten Jahren hat sich die gemeinsame Währung nicht selten als schwere Belastung für die Union als Ganzes entpuppt. Bis heute entzweit sich die Europäische Union in nord- und westeuropäische Länder, die fiskalpolitisch auf die Bremse treten wollen und Sparsamkeit predigen, und in südeuropäische Nationen, die mehr Investitionen wollen, auch auf Kosten neuer Schulden. Aber wer haftet für diese Schulden? Jedes einzelne Land oder die Gemeinschaft? Es ist eine der ganz großen Streitfragen der Europäischen Union und sie hängt maßgeblich mit dem Euro zusammen. Whatever it takes folgte dann recht schnell das nächste große Durchhaltemantra.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
Wir schaffen das steht für die nächste fundamentale Europakrise. Die Flüchtlingskrise. Bis heute herrscht zwischen den europäischen Staaten mangelnde Einigkeit über die Frage, wie umgehen mit Migration und wie umgehen mit den Strömen an Flüchtlingen, die über das Mittelmeer in die EU wollen.
Fast wünschte man sich, das Wort historisch sei, wie so oft nur leichtfertig dahingesagt, um ein Ereignis größer zu machen, als es ist. Aber in diesem Fall ist er tatsächlich historisch, der EU-Gipfel, der heute in Brüssel begonnen hat. Könnte die Europäische Union doch daran scheitern, was sie einst zusammenschweißte? Das Gemeinsame, die Union, das Überwinden von rein nationalen Interessen. Denn um die und nur um die scheint es den Mitgliedsländern zu gehen, wenn nun die Frage verhandelt wird, wie umgehen mit den Flüchtlingen, mit denen, die schon da sind und mit denen, die noch kommen werden. Die deutsche Kanzlerin ist gegen Alleingänge und pocht auf eine europäische Lösung. Doch diese so dringend notwendige gemeinsame Lösung rückt in immer weitere Ferne.
Missgeleitet von populistischen Parolen und schlicht Fehlinformationen entschieden sich die Briten 2016 dafür, den Verein zu verlassen. Ein weiterer Nackenschlag für die Europäische Union. Nach Jahren der politischen Verhandlungen war es am 1. Februar 2020 dann soweit. Der Brexit wurde vollzogen. 3, 2, 1. Nach dem Brexit, der Euro-Krise und der Flüchtlingskrise folgte dann der vierte Schockmoment für Europa in nur gut 10 Jahren. der pandemische Schock. Auf dem Höhepunkt der ersten Welle wurden Grenzen geschlossen. Jedes Mitgliedsland schien sich selbst das Nächste. Und dann das Impfdesaster. Die Impfstoffbeschaffung sollte europäisch geregelt werden, ein guter Gedanke. Doch die EU bestellte zu spät und war zu geizig bei den Kosten. Sparen an der völlig falschen Stelle. Im Vergleich zu den USA und Israel nahm die Impfkampagne in Europa erst Monate später an Fahrt auf. Dieses Versagen bei der Impfstoffbeschaffung kostete viele tausend Menschenleben. Hierfür gibt es wenig Entschuldigungen und noch weniger Verantwortliche.
Wir waren spät dran bei der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns auch zu sicher, dass das Bestellte tatsächlich pünktlich geliefert wird.
Im Schatten der großen Krisen und Schockmomente der letzten Jahre bröckeln an manchen Orten die Pfeiler der Wertegemeinschaft. In Polen und Ungarn werden Grundrechte wie die Pressefreiheit mit Füßen getreten.
Die EU hat massive Kritik an der ungarischen Regierung und deren Gesetz zur Homo- und Transsexualität geübt. Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einer Schande. Das Gesetz verstoße gegen fundamentale Werte der Europäischen Union. Die Stadt München, Austragungsort des heutigen Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn, hatte beantragt, das Stadion als Zeichen der Toleranz in Regenbogenfarben zu leuchten. Die UEFA hatte das mit Verweis auf ihre Statuten abgelehnt.
Und auch außenpolitisch tut sich die Europäische Union schwer damit, eine gemeinsame Linie zu fahren. Wie also geht es langfristig weiter mit der EU? Um diese Frage zu beantworten, wurde die Konferenz zur Zukunft Europas initiiert und im Mai dieses Jahres offiziell gestartet. Vertreter europäischer Institutionen und vor allem Bürger Europas sollen über die drängendsten Fragen der Zukunft der Union diskutieren. Auf einer digitalen Plattform und in Bürgerforen auf europäischer, nationaler und regionaler Basis. Alles soll auf den Tisch kommen: Klima, Gesundheit, Demokratie. Dabei sollen konkrete Vorschläge für Verbesserungen erarbeitet werden. 2022 soll der finale Bericht vorliegen. Der Europäische Rat unter der Ratspräsidentschaft Frankreichs wird dann über die Zukunft Europas entscheiden.
We want people to take the lead on issues that matter to them and affect their everyday lives. Today we signed our joint declaration on the conference on the future of Europe. Some may ask, why now, in the middle of a pandemic, a crisis? My answer is, it is exactly in time of crisis when we see where Europe works for people and where we have to get better.
Ich habe mit zwei Europaparlamentariern über die Zukunft Europas diskutiert. Katharina Barley von der SPD und Sven Simon von der CDU. Katharina Barley ist Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Die studierte Juristin war vor ihrem Wechsel in die Europapolitik im Jahr 2019 Teil der Bundesregierung. Zunächst als Bundesjustizministerin, dann als Bundesfamilienministerin. Seit 2013 saß sie für die SPD im Bundestag. Hallo, Frau Barley.
Schönen guten Tag.
Beginnen wir mal mit einer ganz persönlichen Frage. Was macht mehr Spaß, Bundesministerin oder Europaabgeordnete?
Das kann ich so klar wirklich nicht beantworten. Bundesministerin ist natürlich ein viel mächtigerer Posten. Da kann man mehr bewegen. Aber das Europäische ist eben bereichernd, auch durchaus persönlich bereichernd. Und mit der Rechtsstaatlichkeit habe ich dann natürlich auch meinen Bereich gefunden, wo ich auch da viel bewegen kann. Also es ist schwer zu vergleichen.
Die Rechtsstaatlichkeit, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Beginnen wir aber mal mit einer ganz allgemeinen Bestandsaufnahme und mit einer Analyse. Wie würden Sie den Zustand der Europäischen Union heute im Frühjahr 2021 beschreiben?
Ich würde den so beschreiben, dass wir uns an einer Weggabelung befinden. Dass wir uns jetzt entscheiden müssen, in welche Richtung die Europäische Union geht. Denn wir haben eben Regierungen, die das bisherige Wertefundament in Frage stellen. Da ist jetzt die Frage, welche Antwort findet die Europäische Union darauf? Wie sehr beharrt sie darauf, dass wir eine Werteunion sind? Wenn Menschen wie ich, die dafür kämpfen, dass sie eine Werteunion ist, diesen Kampf nicht gewinnen sollten, dann wird die Europäische Union zu einem reinen Wirtschaftsgebilde degradiert werden, mittelfristig, oder sogar ganz auseinanderfallen. Wenn sie es hingegen schafft, sich als Werteunion zu behaupten, dann wird sie viel stärker werden, als sie es jetzt ist.
Wenn man so zurückblickt auf die letzten Jahre, erst die Schuldenkrise, dann die Flüchtlingskrise, jetzt die Corona- und Impfkrise. Man muss dazu sagen, die Euro- und Schuldenkrise war durchaus zum Teil hausgemacht, aber mal zumindest Migration und Pandemie sind sicherlich nicht selbst verschuldet. Aber in jeder dieser drei Krisen hat die EU ein schlechtes Bild abgegeben. In jeder dieser Krisen hat sie weiter an Glaubwürdigkeit verloren. Warum ist das eigentlich so?
Die These möchte ich in Frage stellen. Bei der Finanzkrise hat sich gezeigt, dass es nicht die Europäische Union ist, die etwas versäumt oder falsch macht, sondern dass in unserem Finanzsektor vieles völlig falsch läuft. Darauf ist auch reagiert worden, auf europäischer Ebene insbesondere. Aber dazu waren eben die Mitgliedstaaten vorher nicht bereit. Und dafür braucht es dann so eine Krise. Bei der Migration gebe ich Ihnen recht, das ist die Schande Europas. Aber auch da muss man sagen, wenn es nach dem Parlament ginge und sogar auch nach der Kommission, dann hätten wir Lösungen, humane Lösungen, vernünftige Lösungen. Es sind auch da die Mitgliedstaaten, die sich sperren und das verunmöglichen. Und wenn wir jetzt zur Corona-Krise kommen, dann würde ich das deutlich differenzierter sehen. Wir haben am Anfang gesehen, dass erstmal wieder Egoismus geherrscht hat unter den Mitgliedstaaten, dass auch Deutschland erstmal auf den Masken und den Beatmungsgeräten gesessen hat und sie nicht in die Gegenden geschickt hat, wo der größte Bedarf war. Das war ein ganz, ganz schlechter Start und es war auch sehr uneuropäisch. Auch da die Mitgliedstaaten egoistisch handelnd. Im Bereich Gesundheitspolitik hat die Europäische Union aber auch praktisch keine Zuständigkeiten. Das heißt, die Europäische Union konnte das gar nicht verhindern. Als die Europäische Union handeln konnte, nämlich beim Thema Wirtschaftshilfen, beim Thema Wiederaufbau, haben wir ein ganz, ganz starkes Signal von Solidarität gesehen. Wir haben gesehen, wie gewaltige Summen mobilisiert worden sind für den Wiederaufbau. Wir haben gesehen, dass man aus der Finanzkrise gelernt hatte und nicht nur Kredite neu zur Verfügung gestellt hat, die am Ende in so einer Krise natürlich nicht helfen, sondern das Problem nur verschieben, sondern auch Zuschüsse gewährt hat. Wir haben gesehen, wie da auch in der Bevölkerung eine riesige Zustimmung entstanden ist. Und dann haben wir jetzt den dritten Akt, das Impfdesaster. Da kann ich tatsächlich die Kommission auch nicht von Fehlern freisprechen, insbesondere auch in Kommunikation und in Transparenz. Bei den sachlichen, fachlichen Fragen muss man auch da sagen, Gesundheitspolitik ist nicht Kompetenz der EU. An all diesen Entscheidungen, die jetzt kritisiert werden, haben die nationalen Gesundheitsministerien mitgewirkt. Die waren einbezogen und die haben am Ende ihre Hand dafür gehoben. Da also jetzt wieder mit dem Finger nach Europa zu zeigen und sich von der eigenen Verantwortlichkeit loszusagen, das ist wirklich zu kurz gegriffen.
Sie sprechen da ja einen sehr spannenden Punkt an. Die EU war vor der Flüchtlingskrise ja auch nicht primär für den Grenzschutz verantwortlich. Europa war vor Corona, wie Sie sagen, nicht für Gesundheitspolitik verantwortlich. Kann es sein, dass nationale Regierungen gerade in Krisenzeiten auch Verantwortlichkeiten gerne nach Brüssel schieben, für die Europa eigentlich gar nicht zuständig ist und dementsprechend auch eben keine Kompetenzen und ja, man muss auch sagen, Fähigkeiten in manchen Fällen verfügt?
Ich würde es anders sehen. Ich würde sagen, in Krisenzeiten merkt man, wie notwendig eine europäische Politik ist. Und dann merkt man, dass diese Nationalstaaterei nicht hilft, wenn es hart auf hart kommt. Also die Krisen sind ja immer auch Kristallisationspunkte, wo man merkt, hier hakt was. Die legen Versäumnisse offen. Und ein Stück weit ärgert es mich natürlich, dass es immer erst einer Krise bedarf, bis man feststellt, oh, das hier machen wir besser europäisch. Wir haben schon aus der Corona-Krise gelernt, beispielsweise im Bereich Beschaffung. Wir schaffen jetzt gemeinsam Masken, Beatmungsgeräte, Testkits und so weiter an. als Europäische Union. Da haben wir natürlich eine völlig andere Verhandlungsbasis, können auch anders mit Preisen, andere Preise erzielen. Wir erfassen, wo Intensivbetten frei sind und wo sie gebraucht würden. Ich würde mir nur wünschen, dass wir das mal ohne eine Krise schaffen. Also, dass wir uns mal hinsetzen und so eine Art Kassensturz machen. Wo brauchen wir, wo erwarten auch die Bürgerinnen und Bürger mehr Europäische Union und wo vielleicht auch weniger? Vielleicht ist ja die Konferenz zur Zukunft Europas eine Gelegenheit, das mal zu machen.
Um die Rechtsstaatlichkeit in Europa steht es nicht überall gleich gut. Wie kann es aus Ihrer Sicht gelingen, Länder wie Ungarn, die sogenannten illiberalen Demokratien, wieder auf die Werte Europas zu verpflichten?
Am Ende des Tages können das nur die Bevölkerungen in den betroffenen Ländern wirklich tun, denn die haben diese Regierungen gewählt. Wir wissen allerdings auch aus vielen Befragungen, dass gerade in Polen und Ungarn die Bevölkerung ausgesprochen europafreundlich ist, dass sie also andere Gründe haben, warum sie diese Regierungen wählen. Aber die Europäische Union muss sich selbst verteidigen und das hat sie bisher sehr unzureichend nur getan, weil ihr auch zum Teil die Instrumente gefehlt haben. Nehmen wir das Beispiel Ungarn. Dort ist es ja nicht nur so, dass es praktisch keine freien Medien mehr gibt, dass die Justiz der Regierung weitgehend unterworfen ist, dass es keine kritische Kultur mehr gibt, dass Minderheiten nicht geschützt sind, sondern es ist ja auch so, dass Viktor Orban der korrupteste Regierungschef ist, den wir in Europa sehen. Das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern das hat die entsprechende Behörde in Europa, Olaf heißt die, die dafür zuständig ist, mehrfach festgestellt, dass europäische Gelder systematisch in die Taschen von Viktor Orban selbst, seinem Schwiegersohn, seinem Vater, seinem besten Freund wandern. Der beste Freund war bis vor 20 Jahren ein ganz normaler Klempner und ist inzwischen einer der reichsten Männer Ungarns. Bisher hat es die Europäische Union nicht geschafft, sich dagegen zu wehren. Das hat etwas damit zu tun, dass Viktor Orban innerhalb der konservativen Fraktion zu lange Rückhalt hatte. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Europäische Union die Instrumente nicht hatte. Denn bis vor kurzem gab es nur zwei Instrumente. Das eine ist das sogenannte Artikel 7-Verfahren, das gegen Ungarn auch läuft, wo man aber am Ende alle anderen Mitgliedstaaten braucht, die die Maßnahmen beschließen müssen. Und da Polen sich mittlerweile an die Seite Ungarns gestellt hat, wird das niemals passieren. Das zweite scharfe Schwert, was wir haben, ist der Europäische Gerichtshof. Der hat auch viel beanstandet in Polen und Ungarn. Da muss ich jetzt als Juristin leider sagen, hat uns das Bundesverfassungsgericht im Mai letzten Jahres ein Ei gelegt, in dem es einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs die Gefolgschaft versagt hat. Dafür hatten die Gründe, die ich nicht teile, aber sie hatten Gründe. Nur führt das natürlich so oder so dazu, dass jetzt Polen und Ungarn sagen, dann brauchen wir uns auch nicht mehr an Urteile des Europäischen Gerichtshofs zu halten. Es ist also gut, dass wir jetzt einen neuen Mechanismus haben, eigentlich zwei, ein jährliches Monitoring, wo alle Mitgliedstaaten angeschaut werden, auf ihre Rechtsstaatlichkeit hin und eben die Möglichkeit, finanzielle Konsequenzen zu ziehen.
Wie bewerten Sie denn den im Dezember geschlossenen Kompromiss zum EU-Budget und zur Rechtsstaatlichkeit?
Wir hätten als Parlament uns diesen Rechtsstaatsmechanismus schärfer gewünscht. Ohne das Europäische Parlament wäre er allerdings auch überhaupt nicht gekommen. Denn viel zu viele Regierungen waren bereit, Kompromisse einzugehen und ihn am Ende sogar zu opfern, weil Polen und Ungarn natürlich einen wahnsinnigen Druck gemacht haben. Jetzt haben wir ihn. Das ist gut. Er ist in mancherlei Hinsicht sehr eingeschränkt. Am schlimmsten ist, dass er nur solche Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit erfasst, die Auswirkungen auf das Budget der Europäischen Union haben, also finanziell sich auswirken. Das finde ich erstmal vom Ansatz her schon falsch. Rechtsstaatlichkeit hat eben eigentlich nicht viel mit Geld zu tun. Es wirkt sich auch entsprechend aus. Das heißt, dass wir sehr wohl Korruption, wie die Fälle von Orban und seinen Kumpels, damit erreichen können. Wir werden auch die Unabhängigkeit der Justiz damit sanktionieren können, weil der Europäische Gerichtshof schon mehrfach gesagt hat, ohne eine unabhängige Justiz gibt es keine wirksame Kontrolle über Ausgaben von EU-Geldern. Aber wir werden sicherlich nicht den Minderheitenschutz zum Beispiel damit durchsetzen können, was Not täte in diesen Ländern. Es ist eine große Frage, ob wir die Freiheit der Medien damit schützen können. Ich finde ja, auch freie Medien haben die Funktion zu kontrollieren, auch die Ausgabe von EU-Geldern zu kontrollieren. Ob das am Ende so gesehen wird, ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs.
Was ist der zeitliche Horizont dahinter? Wann kann man mit einer Entscheidung zum Beispiel zur Relevanz der Pressefreiheit in diesem Zusammenhang rechnen?
Das ist eine ganz interessante, auch juristisch interessante Frage, weil Gesetzgebungsorgane in der Europäischen Union sind der Rat und das Parlament. Und wir haben diesen Rechtsstaatsmechanismus beschlossen. Der ist seit 01.01.2021 in Kraft. Und eigentlich müsste der jetzt auch angewendet werden. Anwenden muss ihn die Kommission. Die Kommission sagt jetzt allerdings, wir fühlen uns verpflichtet, einer Entscheidung oder einem Statement des sogenannten Europäischen Rats, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das sind nur die Regierungschefinnen und Chefs, das ist nicht der Rat als Gesetzgebungsorgan, das ist was anderes, der gesagt hat, ach, wir müssen erst mal gucken, wie der Europäische Gerichtshof dazu steht. Das heißt, auf gut Deutsch, die Kommission wendet bindendes Recht derzeit nicht an. Und unterwirft sich damit einem Organ, was überhaupt keine Gesetzgebungszuständigkeiten hat, nämlich dem Europäischen Rat. Das ist brandgefährlich, weil damit machen sie sich im Grunde genommen, die Kommission macht sich im Grunde genommen zu Gehilfen von Orbán und Kaczynski. Denn wir haben ja schon 10 Jahre verloren. Also Viktor Orbán ist seit 2010 regiert er. Also wir sind schon im 11. Jahr. Die PiS-Partei seit 2015 in Polen. Also worauf warten die denn noch? Wir werden eventuell als Parlament, das kam in der Debatte, die wir dazu hatten, zur Sprache, eventuell versuchen, gerichtlich die Kommission zu zwingen, das zu tun. Denn wir müssen jetzt erstmal, also was, wenn die Kommission das so macht, wie sie es ankündigt, dann wissen wir gar nicht, wann das in Kraft oder wann es angewendet wird. Die wollen erstmal warten, bis der Europäische Gerichtshof entscheidet. Polen hat nun nach vielen Ankündigungen tatsächlich diese Klage erhoben. Aber dieses Verfahren braucht ja Zeit. Und auf der Grundlage dieser Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, unter Einbeziehung dieser Entscheidung, will dann die Kommission Richtlinien festlegen, wie dieser Mechanismus angewendet werden soll. Also da wird dann nochmal Zeit ins Land gehen. Ich finde, das ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Und ich glaube, der ist ohne Beispiel. Die Kommission ist Hüterin der Verträge. Es ist ihre verdammte Pflicht, diesen Mechanismus durchzusetzen. Denn es geht nicht nur um Geld. Hier werden Familien getrennt. Hier werden Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in der Ausübung ihrer unabhängigen Funktionen beeinträchtigt. Hier werden andere abgeschreckt, entsprechend zu handeln. Das kann man nicht einfach noch ein Jahr laufen lassen oder zwei. Die Zeit gibt denen ja keiner zurück. Also insofern ist die Antwort auf Ihre Frage, wir wissen nicht, wann das endlich angewendet wird, aber wir im Europäischen Parlament werden alles tun, dass das möglichst sofort passiert.
Nach langem Hin und Her ist ab diesem Jahr nun eine Konferenz zur Zukunft Europas geplant. Sie haben sie schon erwähnt. Was ist denn Ihre Erwartung an diesen Bürgerdialog?
Meine Erwartungen waren am Anfang ausgesprochen hoch. Sie sind, wie bei vielen anderen, auch deutlich reduziert inzwischen. Denn wir haben ein ziemlich unwürdiges Schauspiel gesehen, als sich die drei Institutionen nicht einigen konnten darüber, wie diese ganze Konferenz aufgesetzt werden soll, was sie kann, was sie darf, was sie tun soll und was vor allen Dingen auch mit den Ergebnissen passieren soll. Also es geht darum, wirklich einen breiten Querschnitt der Bevölkerung zu erreichen. Nicht nur die üblichen Verdächtigen, die immer ihre Meinung äußern, sondern wirklich ganz normale Menschen, egal welches Alter, egal wo sie leben, egal wie ihr wirtschaftlicher Hintergrund ist und so weiter. Sowohl digital als auch durch Veranstaltungen vor Ort und sie nach ihrer Meinung zu fragen, was sie finden, wie soll sich die Europäische Union verändern. Denn wir haben ganz kürzlich erst in einem sogenannten Eurobarometer, also in einer jährlichen Befragung, festgestellt, dass ein gutes Viertel der Bevölkerung in Europa sagt, ich finde die EU gut so, wie sie ist. Allerdings über 40%, 41, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sagen, ich finde die EU gut, aber sie muss sich ändern. Und dann haben wir noch mal einen kleinen Teil, das sind noch mal so etwa 20%, die sagen, ich finde die EU nicht gut, aber wenn sie sich ändert, dann könnte sich das auch ändern. Also wir haben ziemlich viele Menschen, über die Hälfte, die sagen, es müsste sich etwas ändern. Das müssen wir sehr ernst nehmen und das wollen wir sehr ernst nehmen. Und wirklich ohne irgendwelche Voreingenommenheiten fragen, was ist das? Was ist das, was euch stört? Was ist das, was euch fehlt? Was ist euch zu viel? Wie sieht für euch die Europäische Union aus, in der ihr leben möchtet? Und wichtig wird dann natürlich nachher sein, was wir mit den Ergebnissen tun. Denn ich fände es fatal, wenn wir nur zuhören und dann am Ende die Ergebnisse in eine Schublade legen und weitermachen wie bisher. Wir müssen aus diesen Ergebnissen dann nachher auch wirklich Konsequenzen ziehen.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass das am Ende auch passieren wird?
Je nachdem, was dabei rauskommt, ist es natürlich unterschiedlich schwierig, das umzusetzen. Also es gibt bestimmte Dinge, für die braucht man eine Änderung der Verträge. Und eine Änderung der Verträge kann nur einstimmig mit allen Mitgliedstaaten erfolgen. Andere Sachen wären relativ leicht umzusetzen. Zum Beispiel eine noch stärkere Transparenz, also dass man noch mehr Informationen bekommen kann darüber, was eigentlich in der Kommission, im Rat, im Parlament passiert. Oder dass man sagt, wir wollen bestimmte einzelne Maßnahmen, wir wollen, ja, was eigentlich schon beschlossen ist, einen europaweiten Mindestlohn in irgendeiner Form. Daran arbeitet die Kommission ja gerade schon.
Wie sollte dann aus Ihrer Sicht eine Reform der europäischen Institutionen aussehen oder auch eine Reform der europäischen Verträge, wenn es dann sozusagen möglich wäre?
Wir müssen der Tatsache Rechnung tragen, dass die Europäische Union sehr viel größer geworden ist, als das ursprünglich mal angedacht gewesen war. Das heißt, wir müssen insbesondere die Felder auf den Prüfstand stellen, wo wir noch Einstimmigkeitserfordernisse haben. Das sind nicht so viele, wie in der Bevölkerung gemeinhin gedacht wird, aber es gibt sie noch. Beispielsweise in der Außen- und Sicherheitspolitik, beispielsweise im Bereich Steuern. Logischerweise immer da, wo die Europäische Union Dinge regeln will, die eigentlich nicht ihrer Zuständigkeit unterfallen. Dann braucht man natürlich die Zustimmung aller Mitgliedstaaten, weil sie ja damit ihre Kompetenzen auch übertragen. Aber da, wo die Union jetzt vorankommen will, bräuchten wir Mehrheitsentscheidungen statt Einstimmigkeitsentscheidungen. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Und eben, dass auch das Europäische Parlament Gesetzgebung auf den Weg bringen kann. Bisher ist es so, die Kommission bringt Gesetzgebung auf den Weg und am entscheiden tun darüber das Parlament und der Rat, also die Mitgliedstaaten, gemeinsam. Die müssen also einen Kompromiss finden. Da ist die Kommission dann wiederum raus. Also es ist schon eine ganz gute Balance im Moment. Die Kommission schickt es los, hat aber danach keine Entscheidungsgewalt mehr. Und Rat und Parlament müssen auf die Initiative der Kommission warten, haben es dann allerdings in der Hand, was dabei am Ende rauskommt. Wir stellen nur fest, das Parlament ist das europäischste, die europäischste dieser drei Einrichtungen, weil wir eben auch direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt sind. Das merkt man auch darin, dass wir hier ganz anders auch fraktionsübergreifend zusammenarbeiten, als das in den nationalen Parlamenten der Fall ist, weil wir eben alle, hier von den Rechtsextremen mal abgesehen, aber sonst alle auch wirklich europäisch ticken. Wir sind deswegen auch in vielen Bereichen fortschrittlicher als die anderen beiden Institutionen. Und deswegen fände ich das schon gut, wenn wir auch Initiativen auf den Weg bringen könnten. Wir können sie natürlich nicht alleine beschließen, das ist auch in Ordnung so, das soll auch so bleiben. Aber dass wir wenigstens Initiativen und damit auch Debatten in Gang bringen könnten, das wäre schon gut.
Brauchen wir aus Ihrer Sicht einen dritten europäischen Konvent?
Wir brauchen jedenfalls etwas, wo wir uns die grundsätzlichen Fragen stellen. Ob man das jetzt Konvent nennt und so organisiert oder ob das eine andere Form hat, da bin ich offen. Und ich hoffe, dass die Konferenz zur Zukunft Europas in diese Richtung auch am Ende gehen wird.
Wohin steuert Europa denn eigentlich nach Merkel? Also Merkel war ja sicherlich eine ganz, ganz treibende Kraft in der europäischen Integration der letzten Jahre. Welche Dynamik werden wir im Europäischen Rat nach Ende der Amtszeit von Angela Merkel erleben? Was ist da Ihre Prognose?
Ich würde das nicht so formulieren, dass Merkel eine treibende Kraft war in der europäischen Integration. Sie hat durchaus auch gebremst, wenn sie das nicht für richtig hielt. Also beispielsweise Frauen in Aufsichtsräte, da will eigentlich die Europäische Union schon lange was tun. Da fand sie, das sollte nicht auf der europäischen Ebene gemacht werden. Das war gar nicht unbedingt eine inhaltliche Kritik. Aber was sie einfach gebracht hat, war ein unglaublich stabilisierendes Momentum. Also durch ihre Art, die wir ja nun alle kennen, sehr behutsam, sehr überlegt, sehr sich selbst auch immer sehr zurücknehmend als Person, die Konflikte und die Dinge, die geregelt werden mussten, eben in die Hand zu nehmen. Das ist, glaube ich, das, was der Europäischen Union sehr gut getan hat in den letzten Jahren. Vor allen Dingen jetzt natürlich auch, wenn wir sehen, wie anders das diese ganzen Testosteron-Typen machen, die den Nationalismus aufblähen und so weiter. Die hat sie durch ihre Art ja auch häufig ins Leere laufen lassen. Ich will jetzt, weil ich sie auch sehr schätze, auch gar nicht so viel Kritik noch anfügen. Ich will nur sagen, gegenüber Polen und Ungarn hätte ich mir sehr oft eine härtere Gangart gewünscht. Also man muss dann schon auch sagen, moderieren und einbinden ist gut, aber es gibt bestimmte Punkte, wo man dann auch mal sagen muss, hier ist Schluss. Sie wird so oder so fehlen im europäischen Konzert, das denke ich schon. Aber sie wird ja ersetzt werden. Und ich glaube, das ist jetzt der entscheidende Punkt, dass eben jemand nachkommt mit einer Kraft. Also ich glaube, dass man in Deutschland gar nicht ermisst, wie wichtig das ist, wie der deutsche Regierungschef, die deutsche Regierungschefin agiert. Da wird sehr genau hingeschaut, sehr genau zugehört, oft auch drauf gewartet, was kommt denn da jetzt aus Berlin? Insofern wünsche ich mir wirklich, dass jemand Deutschland nach September führen wird mit einem erstens klaren europäischen Kompass und zweitens auch mit dieser Autorität, die Angela Merkel in Europa hat.
Professor Sven Simon ist seit 2019 Europaparlamentarier der CDU und Inhaber des Lehrstuhls für Völkerrecht und Europarecht an der Universität Marburg. In einem von ihm verfassten Positionspapier fordert er strukturelle Reformen zur Stärkung der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Davon wird er uns gleich mehr erzählen. Herzlich willkommen, Herr Professor Simon.
Hallo, guten Tag, Herr Herles.
Sie sind seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Was ist denn die größte tagtägliche Herausforderung als Europaparlamentarier?
Also ich würde die größte Herausforderung damit beschreiben, dass es uns häufig nicht gelingt, einen europäischen Diskurs mitzugestalten. Der Austausch von Argumenten gehört ja irgendwie in einer Demokratie existenziell dazu. Einerseits, dass wir Input bekommen als politische Entscheidungsträger und zum anderen auch Akzeptanz für die Entscheidungen, die wir treffen. Und da ist eben das Kernproblem, und das würde ich als größte Herausforderung bezeichnen, dass es keine europäische Öffentlichkeit gibt. Wir haben sehr stark national fragmentiert eine Debatte in 27 Teilöffentlichkeiten. Die Sprachbarriere kommt dazu. Ein Stück weit liegt es auch an der inneren Organisation des Europäischen Parlaments. Im Grunde findet hier kein Austausch im Sinne einer öffentlichen Debatte statt. Mehr so einminütige Statements vom Platz aus. Und das alles macht es sehr problematisch, die Politik mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren oder überhaupt so einen Rückbindungsmechanismus, der fehlt auf europäischer Ebene. Und das ist eben auch das Problem, dass hier teilweise hochpolitische Entscheidungen getroffen werden auf europäischer Ebene, aber im unpolitischen Raum. Niemand erklärt das dann. Und das hat in den vergangenen Jahren sehr stark an der Akzeptanz der europäischen Institutionen, aber auch der europäischen Integration genagt.
Das kann man ja, glaube ich, sagen, auch als großer Europa-Fan, dass die letzten Jahre für die EU sehr herausfordernd waren. Was war das größte Problem? An was krankt Europa aus Ihrer Sicht?
Europa krankt aus meiner Sicht sehr stark an der fehlenden Erkenntnis, dass wir in vielen Politikfeldern gemeinsam stärker sein könnten, wenn wir gemein europäische Interessen vertreten würden und nicht so sehr nationale Interessen, die teilweise schmerzlich untergeordnet werden müssten, wenn wir in der Welt noch eine Rolle spielen wollen. Ein weiteres zentrales Problem ist die Verantwortungsdiffusion, die auf europäischer Ebene stattfindet. Das ist sehr deutlich geworden bei der Impfstoffbeschaffung. Die meisten Menschen wissen nicht, wer für was zuständig ist. Und deshalb ist es besonders leicht, auf die Europäische Union als Institution zu schimpfen. Und ein weiterer Punkt ist sicherlich, an dem Europa krankt, dass wir Unionsrecht nur sehr, sehr schwer verändern können. Und auch das ist ein Demokratieproblem. Vieles ist im Vertrag festgeschrieben. Sehr negativ ist, dass wir kein Initiativrecht haben im Europäischen Parlament. Also auf den Punkt gebracht, an was krankt Europa? Es ist die fehlende Handlungsfähigkeit im gemeineuropäischen Interesse. Es sind die komplizierten Strukturen und es ist das Fehlen klarer Verantwortlichkeiten.
Das haben wir ja, wie Sie schon selber sagen, bei der Impfstoffbeschaffung wirklich schmerzhaft gemerkt. Also die EU-Kommission sagt, die nationalen Gesundheitsministerien hätten gebremst, hätten nicht genug investieren wollen, waren zu langsam. Die nationalen Gesundheitsministerien sagen, die Kommission wäre das Problem. Und dann gibt es natürlich auch noch die deutsche Ratspräsidentschaft, der man auch noch in gewisser Weise eine Verantwortung geben könnte. Also als Bürger weiß ich eigentlich nicht genau, wer jetzt wirklich für das Chaos, das da entstanden ist, verantwortlich ist. Das ist anders als in der Wirtschaft. Da gibt es in jedem Unternehmen einen CEO, der macht auch nicht alles selber. Aber wenn was fundamental schief läuft, trägt er die Verantwortung.
Und es ist sogar noch ein Stück weit schlimmer. Die Verantwortung wird auch danach nicht wahrgenommen und aufbereitet. Wenn die Menschen jetzt bei der nächsten Europawahl immer noch den Eindruck haben, dass die Europäische Kommission oder die Kommissionspräsidentin schlecht gehandelt oder unzureichend kommuniziert hat, dann möchten sie gerne auch diese Regierung abwählen können. Und das geht nicht auf europäischer Ebene, weil die Kommission ja zusammengesetzt ist aus Kommissarinnen und Kommissaren, die von den Regierungen in den Mitgliedstaaten vorgeschlagen werden. Und das ist ein zentrales Demokratieproblem. Man will auch mal jemanden abwählen können. Wir haben das in den USA sehr schön gesehen, sowohl vor 4 Jahren als auch jetzt im November. Die Menschen haben sich bewusst gegen eine Regierung entschieden und den einen an die Macht gebracht und ihn dann nach 4 Jahren wieder aus dem Amt gejagt. Und das führt einfach zu Akzeptanz in einer Demokratie. Und daran krankt das europäische Modell. Und deshalb müssen wir uns jetzt auf den Weg machen, diese Situation zu verbessern.
Brauchen wir eine Änderung der Verträge? Brauchen wir also einen dritten europäischen Konvent vielleicht?
Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass das offensichtlich ist. Der Vertrag von Lissabon gibt uns noch einigen Spielraum für Reformen, den die Staats- und Regierungschefs noch nicht ausgeschöpft haben. Es gibt einige Politikfelder, in denen wir handlungsfähiger werden könnten, wenn wir das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen. Aber wir brauchen keine Debatte darüber, ob jetzt abstrakt ein europäischer Bundesstaat geschaffen werden sollte oder Europa der Vaterländer. Diesen Gegensatz, den halte ich nicht für sinnvoll. Wir müssten vielmehr ganz pragmatisch uns die Frage stellen, wozu brauchen die Europäer die Europäische Union im 21. Jahrhundert eigentlich am meisten? Wir brauchen sie, um uns in einer Welt von unilateral agierenden Supermächten, mit denen kein europäischer Staat allein konkurrieren kann, gemeinsam behaupten zu können. Wir brauchen sie, um auf die großen Herausforderungen der Gegenwart eine effektive Antwort geben zu können. Die meisten Herausforderungen bestreitet eigentlich niemand. Das ist der Klimawandel, das Bevölkerungswachstum in Afrika und die Migration, die Digitalisierung, vor allen Dingen auch der Wettbewerb der politischen Systeme in der Welt. Und wenn wir auf diese Fragen eine mehrheitsfähige Antwort geben wollen, dann müssen wir die Kompetenzverteilung und das Institutionengefüge so ordnen, dass die Europäische Union diese Aufgaben eigenständig erfüllen kann. Ohne einzelstaatliche Vetospieler, ohne ständige Verhandlungen. Und dazu brauchen wir einen neuen Grundlagenvertrag.
Dann machen wir es mal ganz konkret. Wie sollte eine Reform der Institutionen und auch der Kompetenzverteilung im Inneren ganz konkret aussehen? Was sollte man wie ändern?
Zunächst einmal müssen wir über die Kompetenzen, also die Zuständigkeiten und die Kompetenzverteilung reden. In allen Feldern, in denen eine gemeinsame europäische Zusammenarbeit einen konkreten und sichtbaren Mehrwert bringt, sollten wir der Europäischen Union Kompetenzen übertragen. Und das betrifft meines Erachtens nach im Wesentlichen 4 Politikfelder. Das ist der Handel und der Investitionsschutz. Da müssen wir gemeinsam geschlossen in der Welt auftreten, um eine Stimme zu haben. Das betrifft Sicherheit und Verteidigung, insbesondere auch die Cybersicherheit. Klima und Energie. Wir brauchen eine Energieunion, um den Klimawandel stoppen zu können, beziehungsweise den europäischen Beitrag effektiv liefern zu können. Im Bereich Digitalisierung, Forschung und Innovation sind die Europäer in vielen Bereichen ins Hintertreffen geraten, weil wir keine europäische Handlungsfähigkeit haben. Das Ganze natürlich verbunden mit einem funktionierenden Binnenmarkt, den wir im Digitalbereich noch überhaupt nicht haben, und eine Stabilisierung der Gemeinschaftswährung. Das gehört auch dazu. Dann gibt es andere Politikfelder, in denen wir erhebliche Unterschiede haben in den Standards, also zum Beispiel im Bereich der Gesundheits- und Sozialpolitik. Da führt Vergemeinschaftung zur Spaltung. Das sollten wir nicht tun. Denn die einen haben dann immer das Gefühl, die anderen nutzen sie aus und im Gegenzug werden die anderen als Sparkommissare wahrgenommen. Das ist also nicht richtig. Da geht es nicht um mangelnde Solidarität, aber darum, dass wir diejenigen, die heute noch nicht wettbewerbsfähig sind, so unterstützen sollten, in Südeuropa überwiegend, dass sie in Zukunft selbst einen Beitrag leisten können und nicht dauerhaft Transferempfänger werden. Und dann gibt es andere Kompetenzbereiche, in denen wir es bereits übertrieben haben. Dazu zählen Teile des Vergaberechts, haben wir sehr stark verkompliziert. Die Kommunen leiden darunter. Aber auch in der Agrarpolitik werden viele Ressourcen aufgewendet, die wir sinnvoller investieren könnten, wenn wir bereit wären, einen fairen Preis für Lebensmittel zu zahlen. Und neben der kompetenziellen Frage gibt es dann die institutionelle Frage. Und da brauchen wir eine parlamentarische Demokratie, die von sichtbaren Mehrheiten und Minderheiten geprägt ist, eine vom Parlament abhängige Regierung, die eine politische Regierung ist, wo Verantwortlichkeiten klar sind und wo es eben, wie gesagt, auch die Möglichkeit gibt, einmal eine Regierung abzuwählen, wenn mir das, was politisch entschieden worden ist, nicht mehr gefällt.
In Ihrem Positionspapier zur Zukunft Europas schreiben Sie, dass es heute für Europa um einen Paradigmenwechsel, ich zitiere, von der Binnenbedeutung zur Weltorientierung geht. Was meinen Sie damit und was bedeutet das wiederum konkret?
Ja, als die Montanunion und die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl von Schumann und Monnet ins Leben gerufen wurde, war das leitende Versprechen der europäischen Integration Frieden, Freiheit und gemeinsamer Wohlstand. Diese Werte sind auch heute noch nach wie vor richtig und sehr wichtig. Wir sollten sie auch nicht als selbstverständlich nehmen. Aber für eine Generation, für die Krieg in Europa, Gott sei Dank, undenkbar ist, ist die friedenstiftende Idee, das große Erfolgsnarrativ der europäischen Integration, ein sehr abstrakter Wert geworden. Und deshalb müssen wir das Narrativ, die Erzählung, die Geschichte der europäischen Integration mit einem Paradigmenwechsel eben von der Binnenorientierung zur Weltorientierung neu erfinden, neu erzählen. Etwas pathetisch ausgedrückt könnte man vielleicht sagen, wir haben die Europäische Union zum Schutz voreinander gegründet und wir müssen sie jetzt weiterentwickeln als globales Schutzinstrument füreinander. Schauen Sie, wenn wir uns mal die Entwicklungen in der Bevölkerung anschauen, dann waren die Europäer Anfang des 20. Jahrhunderts 20% der Weltbevölkerung. Heute sind wir noch 7% und 2050 werden wir noch 5% sein. Auch ökonomisch sind die Europäer auf dem absteigenden Ast. 90% des weltweiten Wachstums finden heute außerhalb Europas statt. Wir haben auch nur noch einen Anteil von rund 20-25% am globalen Bruttosozialprodukt. Gleichzeitig tragen wir aber 40% der weltweiten Sozialausgaben. Wir werden also weniger und schwächer. Die anderen in der Welt werden mehr. mit teilweise ganz anderen Vorstellungen, nicht nur des Wirtschaftssystems, sondern auch der Gesellschaftsordnung. Wir können ja nicht gerade beobachten, dass sich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und individuell einklagbare Menschenrechte in der Welt so durchsetzen, wie wir uns das nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Diktaturen vorgestellt hatten. Und um das zu erhalten, was wir in Europa erkämpft haben, individuelle Freiheit, Wohlstand und Frieden, dafür brauchen wir die Europäische Union heute mehr denn je. Und die Wettbewerber in der Welt, wenn Sie auch mal zum Beispiel das Wohlstandsversprechen anschauen, das macht China seiner Bevölkerung auch. Und auch in Afrika sind die Chinesen in einer Art und Weise präsent, wo sich viele Afrikaner fragen, ist das vielleicht das bessere Modell? Komme ich damit schneller aus der Armut und der Perspektivlosigkeit? Und deshalb haben wir einen Wettbewerb, der global entstanden ist. Und an dem können die Europäer nur dann erfolgreich teilhaben, wenn sie in der Welt geschlossen auftreten. Das meine ich mit dem Paradigmenwechsel von der Binnenorientierung zur Weltorientierung.
Das mit der Geschlossenheit in Sachen europäischer Außenpolitik ist ja schwierig. Also Stichwort Nord Stream 2. Egal wie man dazu steht, ich glaube, man kann festhalten, dass es keine Einigkeit gibt. Wie wollen Sie die EU außenpolitisch einen und stärken?
Indem die Erkenntnis reift bei den Verantwortungsträgern. Die Europäer werden nur dann in der Lage sein, ihre Sicherheit und Souveränität eigenständig zu schützen, wenn sie sich gemeinsam verteidigen. Und die Verteidigungsfähigkeit ist ja heute überhaupt nicht gegeben, weder im klassischen Bereich und schon gar nicht im Cybersecurity-Bereich. Das wird auch nicht leicht. Die außenpolitischen Traditionen und Interessen sind sehr unterschiedlich. Nicht alle Mitgliedstaaten sind Teil der NATO. Die Verteidigungsbündnisse der Portugiesen sind traditionell seit vielen Jahren, Jahrhunderten an Großbritannien ausgerichtet. Die Franzosen haben auf dem afrikanischen Kontinent ganz eigene Vorstellungen. Aber es muss schon einleuchten, dass wir in der Welt nur dann ernst genommen werden, wenn wir mit einer Stimme sprechen. Und wenn Sie das Nord Stream 2 Projekt ansprechen, kann man darüber streiten, ob es richtig oder falsch ist. Aber was auf jeden Fall richtiger gewesen wäre, ist es als europäisches Projekt, es gemeinsam zu machen. Und bei dem Nord Stream Projekt ist ja das Problem, dass man in Deutschland viele Jahre überhaupt nicht gemerkt hat, was für ein großes Megathema das in Polen immer gewesen ist. Wir haben lange behauptet, das wäre ein rein privatwirtschaftliches Projekt. Das ist natürlich nicht der Fall. Selbstverständlich ist das ein geostrategisches Projekt. Wenn wir es als Europäer gemeinsam angegangen hätten, vor dem Hintergrund der ambitionierten Ziele, was den Klimaschutz anbelangt, und dem Hintergrund, dass wir Gas möglicherweise als Brückentechnologie noch eine ganze Weile brauchen und auch mehr davon brauchen, hätte sich das möglicherweise anders dargestellt. So stellte sich das immer als deutsches Projekt dar. Und da vertraut man sich dann eben doch noch offenbar nicht hinreichend genug. Als europäisches Projekt angefangen von Anfang an, sähe die Welt möglicherweise ganz anders aus.
Was brauchen wir denn? Brauchen wir eine europäische Armee, einen europäischen Verteidigungsminister, ein europäisches FBI? Die Forderung gibt es ja auch immer wieder. Was brauchen wir?
Ja, im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit und der polizeilichen Zusammenarbeit sollte das, denke ich, ausgebaut werden, was wir mit Eurojust schon haben. Das würde in die Richtung eines europäischen FBIs gehen. Im Bereich der Armee ist das ein Zukunftswunsch, eine europäische Armee irgendwann mal zu haben. Das ist aber heute auf absehbare Zeit völlig unrealistisch. Aber es wäre ja schon ganz gut, wenn wir mal anfangen würden, vielleicht militärisches Material gemeinsam zu beschaffen. Die Europäer haben, ich glaube, rund 120 verschiedene Waffensysteme. Die Amerikaner haben 20. Das heißt, wir sind sehr, sehr ineffizient bei der Beschaffung. Damit fängt das schon mal an. Und dann können wir gucken, welche Einheiten im militärischen Bereich wir bündeln können. Und wir müssen eben an den Stellen einen Schritt vorangehen, an denen es realistisch erscheint. Im Cybersecurity-Bereich erscheint es mir sehr realistisch, weil da kaum etwas vorhanden ist an nationalen gewachsenen Strukturen. Deshalb bin ich etwas ein Gegner davon, immer ja das große, schwierigste zu erreichende Ziel als erstes zu formulieren und sehr abstrakt von gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik zu sprechen. Ich finde, wir müssen es so runterbrechen und an den Stellen zusammenarbeiten im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit, wenn nicht alle Mitgliedstaaten mitgehen wollen, in denen es realistisch auf absehbare Zeit konkrete Erfolge der Zusammenarbeit geben kann und nicht immer dem ganz, ganz großen Ziel hinterherlaufen, und dann gar nichts erreichen.
Reden wir mal über das Thema Finanzen. Der alte Grundkonflikt zwischen den fiskalisch konservativen Europäern und denen, die für gemeinschaftliche Schulden sind, der besteht ja weiter. Und das letzte Jahr beschlossene 750 Milliarden Euro Corona Recovery Package wird jetzt durch Schuldanleihen, durch Bonds, durch die EU als emittierendes Organ finanziert. Man könnte sagen Corona-Bonds. Ist die Zukunft Europas jetzt die einer Schuldenunion?
Ich hoffe nicht. Das strukturelle Problem der europäischen Finanzpolitik war es immer und ist es heute auch noch die Entkopplung von Haftung und Entscheidungsverantwortung. Wenn ein Einzelner sich verschulden kann und die Gemeinschaft dafür aufkommen soll, führt das notwendigerweise zu einem Phänomen, das in der Wirtschaftspsychologie als Moral Hazard bezeichnet wird. Das ist ungefähr sich so vorzustellen, wir beide eröffnen ein Konto und jeder bekommt zu diesem Konto eine Kreditkarte. Sie können ausgeben und ich hafte und ich kann ausgeben und Sie haften. Jetzt kenne ich Sie zu wenig, um über Ihr Ausgabeverhalten eine Aussage treffen zu können. Aber ich könnte mir vorstellen, es geht schief am Schluss. Und genau das ist das Problem in Europa. Der neue mehrjährige Finanzrahmen und das Programm jetzt zum in Anführungszeichen Wiederaufbau. Ich finde den Begriff immer etwas befremdlich, weil so nach dem Krieg sah es schon etwas anders aus in Europa. Aber Next Generation EU, das birgt in sich im Grunde schon die Chance, durch Investitionen in Infrastruktur und Innovation mehr dafür zu tun, dass strukturschwache Gebiete in der Europäischen Union wettbewerbsfähiger werden. Dazu braucht es aber auch nationalen Reformwillen. Und den verhindern wir, wenn der Eindruck entsteht, ach, jemand anderes haftet ja notfalls. Wir machen einfach weiter so. Also wenn die gemeinsamen Schulden für gemeineuropäische Projekte genutzt werden, die zur Digitalisierung und der Transformation zu einer klimaneutralen Industrie beitragen, zum Beispiel eine groß angelegte industrielle Wasserstoffproduktion im Süden Europas. Und wenn das dann auch noch dazu führt, dass wir die Mitgliedstaaten wettbewerbsfähiger machen, die es heute noch nicht sind, dann kann das Programm zu einem Erfolg werden. Wenn das Geld ausschließlich zum Stopfen nationaler Haushaltslöcher verwendet wird, wäre das fatal.
Und wie wird's am Ende sein? Also was ist Ihre Prognose?
Naja, ich bin ja kein großer Fan von diesem Programm, habe ich auch an anderer Stelle schon öffentlich gesagt. Und zwar deshalb nicht, weil es im Grunde ja damit zu einer sehr starken Intergouvernementalisierung und Entdemokratisierung geführt hat. Das Programm funktioniert ja so, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten ein Programm vorlegen. Das wird der Europäischen Kommission geschickt. Die schaut drauf, ob die Parameter, die verlangt werden, also insbesondere Digitalisierung und Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels in gewisser Weise erfüllt sind. Und danach geben die nationalen Regierungen das Geld aus. Ja, die Kontrolle wird vermutlich wieder ausbleiben. Und das ist im Grunde ein bisschen schade. Da sehe ich in gewisser Weise eine versäumte Chance. Wobei man der Europäischen Kommission zugutehalten muss, dass sie die Kontrollmechanismen und die Überprüfung etwas gestärkt hat als das, was wir sonst beim Ausgabeverhalten und der Bereitschaft zu Strukturreformen in den Mitgliedstaaten an Durchgriffsrechten haben. Also die Chance ist schon noch da, aber es ist jedenfalls kein Selbstläufer und wird nicht automatisch dazu führen, dass es den Reformwillen in vor allen Dingen den südeuropäischen Staaten, aber nicht nur. Also es gibt auch in Deutschland bestimmte Reformen, die wir tun müssten, insbesondere was die Investitionen in Infrastruktur und innovative Projekte anbelangt. Und darauf müssen wir jetzt gemeinsam darauf achten. Das, was mich an dem Programm so etwas stört, ist, dass es im Grunde am Schluss ein Aushandeln zwischen nationalen Regierungen und der Europäischen Kommission ist und der parlamentarische Druck relativ schwach ausgeprägt ist.
2022 finden die nächsten Präsidentschaftswahlen in Frankreich statt. Die Chancen für Marine Le Pen sehen nicht so schlecht aus, sollte sie wirklich gewinnen. Was bedeutet das für Europa?
Ich halte die Präsidentschaftswahl in Frankreich für existenziell für die Zukunft der Europäischen Union. Emmanuel Macron ist eine große Chance für Europa, weil er die Bereitschaft zu Reformen mitbringt. Diese Chance haben wir bislang nicht genutzt. Ich traue ihm auch zu, dass er die Rechtspopulisten noch einmal verhindern wird. Und ich will dann daran mitarbeiten, dass die neue Bundesregierung ihm auf seine Reformvorschläge endlich, muss man sagen, eine Antwort gibt, die zusammen mit den anderen Mitgliedstaaten zu einem Konvent und später zu einem neuen Grundlagenvertrag führen sollte. Aber das Problem liegt etwas mehr in Deutschland als in Frankreich, wenn es ihm gelingen sollte, die Rechtspopulisten nochmal zurückzudrängen. Wenn ihm das nicht gelingt, dann haben wir ein existenzielles Problem in Europa.
Dieses existenzielle Problem, was bedeutet das?
Das würde ganz konkret bedeuten, wenn die Rechtspopulisten in Frankreich an die Macht kommen, könnte ich mir vorstellen, so wie sie sich heute äußern, dass sie den Weg von Großbritannien anstreben würden. Das, wenn Frankreich die Europäische Union verlässt, ist sie tot.
So sollten wir die Show nicht beenden. Bei all diesen Schreckensszenarien, wenn Sie an Europa denken, was macht Sie heute noch optimistisch?
Ach, ich bin schon sehr optimistisch. Wissen Sie, wenn wir uns die Herausforderungen von früheren Generationen anschauen, Jean Monnet, Robert Schumann, nach dem Zweiten Weltkrieg, da standen die da, haben dem Kriegsgegner Deutschland die Hand ausgestreckt und einen genialen Plan erfunden, der darin bestand, die Volkswirtschaften so miteinander zu verzahnen, dass die europäischen Nationen keine Kriege mehr gegeneinander führen. Und wenn ich mir diese Herausforderung vergegenwärtige, dann muss es doch unserer Generation gelingen, die Erkenntnis nicht nur bei den Eliten, sondern in der breiten Bevölkerung wachsen zu lassen, dass wir unseren Wohlstand, unsere Freiheit und unsere europäische Art zu leben nur dann erhalten und vielleicht sogar ausbauen können, wenn wir als Europäer in der Welt geschlossen auftreten. Und gerade wenn ich mit jungen Menschen spreche, habe ich durchgängig den Eindruck, dass wir allen Grund haben, mit Optimismus in die Zukunft zu blicken und Europa als den lebenswertesten Kontinent der Welt erhalten zu können.
Fazit: Meinen beiden Gästen ist der Ernst der Lage vollkommen bewusst. Beide plädieren für grundlegende Reformen. Beide sehen die Europäische Union am Scheideweg. Die EU ist das größte und erfolgreichste Friedensprojekt aller Zeiten. Europa, das ist die vielbeschworene Wertegemeinschaft. Wir Europäer blicken auf eine Geistesgeschichte zurück, die ihren Ursprung im antiken Griechenland hat. Europa, das sind viele Sprachen und Perspektiven, aber das ist ein Abendland und eine gemeinsame Geschichte des Denkens. Doch die Krisen der letzten gut 10 Jahre haben die Union in ihren Grundfesten erschüttert. Ohne Reformen, ohne institutionelle Veränderung wird Europa scheitern. Nicht zuletzt als glühender Europäer sage ich deshalb, so weit darf es nicht kommen. Letzte Frage, ich stelle sie allen meinen Gästen, und zwar die Frage nach ihrer Vision für die Zukunft, und zwar ganz konkret für das Jahr 2051. Warum dieses Jahr? In diesem Jahr werde ich, wenn ich den Briefen der deutschen Rentenversicherung glaube, in den Ruhestand treten. Mal schauen, ob das so kommen wird. Aber mich würde natürlich sehr interessieren, in welcher Welt ich meine hoffentlich glücklichen Jahre als rüstiger Rentner verbringen werde. Deshalb auch an Sie die Frage, wie sieht aus Ihrer Sicht das Europa des Jahres 2051, also zur Mitte des Jahrhunderts, aus?
Das liegt in unserer Hand, und zwar jetzt. Ich hoffe jetzt für Sie und vielleicht auch für mich, dass wir im Jahr 2051 eine sehr gefestigte Europäische Union erleben werden, die sich ihrer Werte versichert hat und die sich klar darüber ist, dass wir nur gemeinsam auch ein Gegengewicht bilden können zu den anderen großen Blöcken dieser Erde, zu natürlich insbesondere zu China, zu den USA. Das wünsche ich mir und das hoffe ich auch.
Ja, ich würde mir schon wünschen, dass es ein in Frieden geeinter europäischer Kontinent bleibt, der dem es gelungen ist, eine klimaneutrale Industrie zu schaffen. Und wir sollten auch dann noch führend sein in der Welt, wenn es um unsere Werte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und vor allen Dingen individuell einklagbare Menschenrechte geht und damit ein leuchtendes Vorbild in der Welt, dass es doch noch mehr Nachahmer gibt, als wir das in den vergangenen 50 Jahren weltweit erlebt haben.
Herr Professor Simon, vielen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Herles.
Vielen Dank, Frau Barley.
Gerne.
Mein Name ist Benedikt Herles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.